Das war die entscheidende Botschaft der Christen in Jerusalem. Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Und diese Botschaft hat sich durch diese Christen in ganz Jerusalem, in ganz Judäa rumgesprochen. Und diese christliche Gemeinde, die sich nun gebildet hat, nach Pfingsten hat sich explosionsartig vergrößert. Tausende kamen hier in kürzester Zeit dazu. Und wir haben gestaunt in den letzten Monaten, was für einen Zulauf und was für eine Kraft von dieser Gemeinde ausging und diese Gemeinde ergriffen hat und Ausstrahlung hatte in das ganze Umfeld, in dem sie gelebt hat. Und es war eine tolle Zeit. Also ich wäre gern dabei gewesen, damals diese erste Gemeinde in Jerusalem so live mitzuerleben, so ohne allen Tourismus, sondern einfach nur mitgenommen zu werden in diese Bewegung hinein. Aber schon bald hat sich diese Gemeinde auch mit ernsthaften Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen. Der Gemeinde blies der Wind nun auf einmal scharf ins Gesicht. Das waren jetzt nicht interne Probleme, dass sie es nicht mehr miteinander ausgehalten hätten und sich nicht mehr auf den Weg in die Zukunft einigen konnten. Der eine zieht nach links, der andere nach rechts. Nee, die haben sich nach wie vor gut verstanden, aber von außen kam nun Widerstand. Die Religionsbehörde hat ihnen kräftig Probleme bereitet. Schließlich wurde sogar einer von diesen Frontleuten der christlichen Gemeinde, der Stephanus, für seinen Glauben in Jesus umgebracht. Das war nicht mehr political correct, was diese Gemeinde hier praktiziert hat. Und die Gemeinde wurde nun systematisch verfolgt mit der Konsequenz, dass sich viele Christen aus Jerusalem verabschieden mussten, irgendwo im christlichen Umfeld untergetaucht sind. Andere haben versucht, in Jerusalem selber abzutauchen und so dem Zugriff der Religionsbehörde zu entgehen. Aber die Gemeinde war größten Problemen jetzt ausgesetzt, ausgeliefert. Was aber als finaler Schlag gegen diese christliche Gemeinde gedacht war, hat sich bei näherem Hinsehen gerade als das Gegenteil entpuppt. Denn die Christen, die jetzt geflohen waren in das Umfeld, die haben nun jetzt überall, wo sie jetzt waren, wieder von Jesus erzählt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Und jetzt sind auf einmal überall in dem Umfeld kleine christliche Zellen, christliche Gemeinden wie Pilze aus dem Boden geschossen und der Glaube an Jesus hat sich multipliziert. Also nicht nur ein Wachstum, sondern eine Multiplikation wurde erreicht. Fantastisch. Geburtsstunde kleiner Zellen, Geburtsstunden von vielen christlichen Gemeinden im ganzen damaligen Umfeld. Und wir betrachten heute mal miteinander in dieser Predigt, wie es Jesus gelungen ist, einen der Hauptgegner von ihm und von seiner christlichen Gemeinde umzudrehen, für seine Sache zu gewinnen. Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt und da war selbst bei einem Saulus nichts mehr zu halten. Wir blenden uns direkt ein in das, was Saulus hier erlebt hat, in Form eines kleinen Videoclips.
Währenddessen tobte Saulus und warf mit Drohungen um sich. Er war nur darauf aus, die Nachfolger des Herrn zu vernichten und wandte sich deshalb an den Hohenpriester. Er bat um Briefe an die Synagogen in Damaskus, um deren Kooperation bei der Verhaftung aller Anhänger des neuen Weges zu erbitten, die er dort aufspüren würde. Und diese, ob Männer oder Frauen, wollte er dann in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Als er sich in dieser Absicht Damaskus näherte, fiel plötzlich ein heller Lichtstrahl aus dem Himmel auf ihn. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme sagen:
Saulus! Saulus! Warum verfolgst du mich?
Wer bist du, Herr?
Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.
Die Männer, die Saulus begleiteten, standen da und waren sprachlos vor Verwunderung, denn sie hatten zwar den Klang einer Stimme vernommen, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden aufraffte, stellte er fest, dass er blind war. Da führten seine Begleiter ihn an der Hand nach Damaskus. Dort blieb er 3 Tage lang blind, und während dieser gesamten Zeit aß und trank er nichts. Nun gab es...
Fortsetzung folgt, ja. Also bleibt noch auszuhalten. Aber wie sehr wünschte ich mir, wenn Paulus selber hier von diesem Erlebnis damals vor Damaskus nächsten Sonntag berichten könnte bei unserem Lob- und Dankgottesdienst, dass er so mal seine eigenen Erfahrungen persönlich weitergeben könnte. Haben wir nicht, aber es gibt bestimmt andere, die das nächste Mal sich hier einreihen und vielleicht von ihrem Pferdesturz erzählen, Mogen hat oder sowas. Aber einen härteren Knochen konnte Jesus ja überhaupt nicht finden wie den Saulus damals. Es gab wohl überhaupt keinen schwierigeren Fall als genau diesen jungen Emporkömmling, diesen Rabbi Saulus. Er zählte unter den Gegnern von Jesus und der christlichen Gemeinde zu den absoluten Hardlinern. Mit dem war wirklich nicht gut Kirschen essen. Und gerade ihn wollte Jesus davon überzeugen, ich lebe, ich bin auferstanden. Und du sollst in meiner Mission nun unterwegs sein. Es waren die schlechtesten Voraussetzungen für Jesus, um diesen Kerl umzudrehen. Und er hat's geschafft. Wir betrachten mal so ein bisschen den Saulus näher, wie er so groß geworden ist und was ihn ausgemacht hat. Er ist in Tarsus, im jüdischen Glauben seiner Eltern erzogen worden. Das war so sein biografischer Hintergrund. Und diese Eltern konnten ihm glaubwürdig vermitteln, dass er sehr stolz darauf sein konnte, zum auserwählten Volk Gottes zu gehören. Das war ein Prädikat, das war eine Auszeichnung und er fühlte sich da auch sehr gut dabei. Und so nannten ihn seine Eltern nach dem Namen des ersten jüdischen Königs, israelitischen Königs Saul. In der Hoffnung, aus diesem Junior wird mal was ganz Großes werden. Saul, der König Israels, kam ebenfalls aus dem Stamm Benjamin, genauso wie dieser Saulus hier. Aber gleichzeitig wuchs nun der junge Saulus in Tarsus auf, in dieser griechisch-römisch geprägten Stadt. Griechisch-römisch geprägte Kultur. Und von seinen Eltern bekam Saulus auch automatisch das römische Bürgerrecht übertragen. Und als kleines Zeichen, dass Saulus auch nur ein Römer war, bekam er von seinen Eltern als zweiten Namen den Namen Paulus zugewiesen, der dann auch in dem weiteren Verlauf der Apostelgeschichte und von ihm selber dann am meisten verwendet worden ist. Aber er drückte nun die römische Zugehörigkeit aus. Und hier auf diesen beiden Positionen ist nun Saulus groß geworden. Und der jüdische Glaube, den er mitbekommen hat, spielte für den Saulus eine richtig große Rolle. Und er entschloss sich nun, nachdem er bereits den Handwerksberuf Zeltmacher gelernt hat, in Jerusalem ein Theologiestudium aufzunehmen. Und so schloss er sich in Jerusalem, das war die religiöse Metropole für alle Juden, schloss er sich diesem Gelehrten Gamaliel an, Rabbi Gamaliel, Pharisäer. Aber keine extreme theologische Richtung, keine schwerwiegende Position, nicht so ganz weit weg, sondern eher von der gemäßigten Sorte. Gamaliel war der Enkel des alten Rabbi Hillel und er gehörte nun zu dieser sehr beliebten und in der Bevölkerung sehr anerkannten Gruppierung der Pharisäer. Denn diese Pharisäer hatten sich angewöhnt, dem Volk klare und eindeutige Regeln zu geben. Und dann wussten die auch genau, wenn sie sich daran halten, sind sie auf dem richtigen Weg. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann gibt's natürlich Abstürze. Aber wir wissen ganz genau und können uns schwarz auf weiß nachlesen, wie wir uns nun als richtig gottesfürchtige Juden auch verhalten können. Und das kam ganz gut an bei den Leuten. Aber es gehörte auch zu dieser Lehre, dass der junge Jesus von Nazareth, der mit so eigentümlichen Lehren aufgetreten war, zu Recht als Gotteslästerer an einem Karfreitag kurz vor dem Peschachfest hingerichtet wurde. Denn das kann man nicht dulden. Diesen Gotteslästerer, diesen Ketzer, muss man aus dem Weg schaffen. Denn sonst setzt sich meinetwegen diese falsche Lehre auch noch durch. Das war auch Lehre eines Gamaliel oder eines Hillel, ja. Damit war nun diese christliche Gemeinde, die sich auf dem Tempelgelände in direkter Nachbarschaft zum Hohen Rat getroffen hat, den Juden ein Dorn im Auge. Nur sie konnten sich jetzt nicht einigen, diese Leute vom Hohen Rat, wie man denn mit diesen Christen nun umgehen soll. Und da ist es eben diesem Gamaliel zu verdanken, dass er hat den Rat ausgesprochen, die Christen erstmal in Ruhe zu lassen. Denn wenn die wirklich von Gott sind, dann müssen wir umdenken. Aber wenn sie nicht von Gott sind, dann wird sie das Problem mit den Christen automatisch lösen. Die werden sich dann gegenseitig mal zerfleischen, auflösen, die kriegen Schwierigkeiten. Also dann brauchen wir uns gar nicht die Finger schmutzig machen. Wir können einfach mal abwarten, die Sache sich selber überlassen und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Das war der Gamaliel. Aber sein Schüler, dieser junge Heißsporn Saulus, war mit dieser Position nicht zufrieden. Er hat sich an dieser Stelle von seinem Lehrer Gamaliel deutlich abgegrenzt. Er vertrat mehr die Position, dass man diesen Gotteslästerern, diesen Christen, von vornherein den Garaus machen sollte. Die muss man von vornherein bekämpfen. Solange das Feuer noch klein ist, muss man es löschen. Und nicht erst warten, bis sich das meinetwegen in die ganze Welt noch ausgebreitet hat und man dem nicht mehr Handhabe werden kann. Die Christen müssen bekämpft werden und verfolgt und eingesperrt. Das war seine Position und mit dieser Position konnte sich der junge Emporkömmling Saulus auch durchsetzen. Die Christen waren für ihn auf einmal vogelfrei und sahen sich nun seiner aggressiven Gewalt ausgesetzt, die dann darin gipfelte, dass ein Stephanus, einer von diesen christlichen Aktivisten, umgebracht wurde. Und Saulus stand dabei, hatte an diesem Lynchmord wohlgefallen, fand er richtig gut und hat noch die Kleider der Steinewerfer beaufsichtigt, dass da irgendwo noch was geklaut worden war. Und jetzt lässt dieser Saulus sich, um den Christen noch aktiver entgegentreten zu können, schriftlich bescheinigen vom Hohen Rat, dass er nun im Auftrag Gottes unterwegs ist, um die Christen aus ihren Löchern rauszuholen. Und so, mit diesem Auftragsschreiben kann er selbst noch in dem Damaskus im Ausland, in Syrien, noch Razzien durchführen, um die Christen aus ihren Löchern rauszuholen, abzuschleppen und in die Gefängnisse zu werfen. Er will also diesen Christen endgültig den Hahn zudrehen. Das war seine Bestimmung, seine Mission. Und die treibt er nun wirklich ruhelos und engagiert voran, bis keiner von diesen Irrlehrern schließlich mehr übrig bleiben sollte. In verblendetem Hass umgibt nun diesen engagierten Theologen eine Aura des Fanatismus und des Mordes. Stellen Sie sich mal vor, nur für einen Moment, vielleicht für 5 Minuten, stellen Sie sich mal vor, dieser Saulus von Tarsus wäre Ihr Nachbar. Der lebt direkt next door zu Ihnen. Sie verstehen sich eigentlich ganz gut mit ihm. So menschlich gibt's da gar keine Probleme. Ja, während seiner Reisen gießen sie ihm die Blumen, leeren den Briefkasten und er bringt ihnen im Gegenzug von Syrien Honig mit. Wunderbar, richtig gute Nachbarschaft. Aber er weiß noch nicht, dass sie Christ sind und sich sonntags 10.30 Uhr bei der FEG treffen. Und jetzt kommt die Gewissensfrage. Würden Sie diesen Nachbarn zu Pro-Christ einladen? Und Sie haben noch ein halbes Jahr. Wäre dieser Saulus aus Ihrer Straße auf der Gebetsliste, dass er bei Pro-Christ zum Glauben an Jesus findet? Oh, das ist schon heftig, oder? Also, ich hätte wahrscheinlich so mehr diese Einstellung, ich bin da ganz offen, ehrlich. Also bei dem ist nun wirklich Hopfen und Malz verloren. Da gibt es ja bestimmt Leute, die anderen Nachbarn, die etwas moderater sind. Und dann nehme ich lieber die drauf auf meine Gebetsliste. Die sind ja nicht mehr ganz so arg weit weg. So würde wahrscheinlich ich denken. Aber so überzeugt dieser Saulus ist von seiner Meinung, wird er sich nie bekehren. Und so engagiert, wie er seine Position vertritt, dann laufen wir doch Gefahr, wenn der erstmal zu Pro-Christ kommt, der räumt mit dem ganzen Laden auf. Also, das wäre nun ein bisschen arg. Also Saulus nun eher nicht. Natürlich ist, das wissen wir alle, ist Pro-Christ geschaffen für Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Natürlich beten wir auch dafür, dass dort Menschen angesprochen werden und sie Vertrauen in Jesus fassen. Das ist unser Anliegen und unsere Motivation, das durchzuführen im nächsten Jahr. Aber wenn jemand so weit weg ist, also gerade missionarisch engagiert dagegen, dann haben wir doch keine Chance, oder? Der wird nie kommen. Das funktioniert nicht. Aber sehen Sie, diese Bekehrungsgeschichte von Saulus, die wir eben in dem Video gesehen haben, die lehrt mich eine richtig gewaltige Lektion. Nämlich, bevor wir pro Christ sind, ist Jesus schon lange pro Saulus. Wir können schon sagen, oh Jesus, du bist unser König. Aber Jesus sagt, ich liebe dich. Bevor wir pro Christ sind, ist Jesus schon lange pro Saulus. Bevor wir auch nur eine einzige Einladung zu einer Veranstaltung aussprechen, ist Jesus schon lange in Liebe auf dem direkten Weg zu seinem Gegner. Für ihn gibt es keine unlösbaren Fälle. Welch ein Freund ist unser Jesus. Während Saulus nämlich noch meint, dass er die Christen nach Damaskus verfolgt, muss er jetzt auf dem Boden gelandet feststellen, er ist der Verfolgte. Da ist jemand ihm auf den Fersen. Da will jemand ihn erreichen. Da ist Jesus die ganze Zeit schon drauf und dran, ihn einzuholen. Und vor Damaskus kriegt er ihn. Nicht Saulus ist der Verfolger, er ist der Verfolgte. Bevor er überhaupt daran denkt, sich einmal für Jesus entscheiden, muss er feststellen, da hat sich jemand schon längst auf mich festgelegt, schon längst für mich entschieden. Der will mich haben und ich habe ihm nichts mehr dagegen zu setzen. Ich muss die Waffen strecken. Tatsächlich ist Jesus ihm jederzeit näher, als er meint. Und keine Macht der Welt kann sich ihm entgegenstellen. Keiner der Theologen weiß mit Sicherheit, ob Saulus jemals persönlich begegnet ist, als der noch lebte. Man gibt viele gute Gründe dafür, aber man weiß es nicht sicher. Bei der Steinigung von Stephanus, als dieser dann unter dem Eindruck des offenen Himmels umgebracht wurde, da ist ihm Jesus schon ganz nah gekommen. Da hat ihn schon fast gehabt. Denn als Stephanus stirbt, betet er nur noch, vergib meinen Feinden. Und das geht unter die Haut. Auch als Heißsporn-Theologe. Wenn ich sehe, da stirbt mein Gegner und er betet noch für mich um Vergebung, das perlt nicht an mir ab. Ganz nah dran. Aber spätestens jetzt vor den Toren von Damaskus kann ein Saulus Jesus nicht mehr ausweichen. Jesus stellt sich ihm frontal in den Weg. Er umzingelt ihn geradezu. Er überwältigt ihn. Er nimmt ihn gefangen. Er holt ihn von hohen Ross seiner Selbstgerechtigkeit herunter, wirft ihn zu Boden und fordert von ihm Rechenschaft. Jetzt, Saulus, jetzt stell dich mal. Jetzt bekenn Farbe. Warum verfolgst du mich? Sag an, was ist Sache jetzt? Guck mir in die Augen, wen du fertig machen willst. Stell dich deinem Gegner. Duell. Aber Saulus kann nicht mehr ziehen. Er ist geschlagen. Aber haben Sie gemerkt, wie Jesus sich hier vor seine Leute stellt? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Oh, er hat nie Jesus verfolgt. Jesus war schon tot, den hat er doch schon gehabt. Da gibt's nichts mehr zu holen. Aber Jesus nimmt diese Position ein, als Chef, sich vor seine Leute zu stellen. Die Angriffe des Saulus gegen die Christen richten sich nämlich letzten Endes gegen Jesus persönlich. Und das lässt Jesus nicht einfach so zu. Der Chef übernimmt die Sache persönlich. Und hier vor Damaskus greift der Unsichtbare in die Sichtbarkeit. Jesus schreitet ein und setzt sich durch. Und da kann sich dieser Saulus nicht mehr halten. Er stürzt zu Boden. Aber gleichzeitig ist sein ganzes Lebensfundament eingestürzt. Da bricht ja alles zusammen bei dem Saulus. Seine Grundannahme, Jesus als Gotteslästerer zu Recht verurteilt zu haben, einige Jahre zuvor durch den Hohen Rat, die ist in sich zusammengestürzt. Die geht nicht mehr. Seine ganze Theologie, seine aufstrebende Karriere, sein ganzes Leben letztlich wird mit einem Schlag erschüttert, als er mit Jesus, dem Auferstandenen, persönlich konfrontiert wird. Da hat es ihn aus den Angeln gehoben. Aber Jesus begegnet ihm nicht, um ihn fertig zu machen, um ihm endlich mal alles heimzuzahlen, ihn zappeln zu lassen, am langen Arm zu heben und verhungern zu lassen. So mit ihm zu spielen, wie es eine Katze mit der Maus tut. Und irgendwann zum entscheidenden Biss auszuholen. Hätte er machen können. Aber Jesus stellt sich seinem größten Widersacher in den Weg, um ihn zu begnadigen. Warum sollte er, der Messias, der König der Könige, Vergeltung suchen, wenn selbst Stephanus um Vergebung für seine Mörder betet? Jesus nimmt Saulus gefangen, um ihm dadurch aber letztlich Freiheit zu schenken, ein neues Leben zu ermöglichen, eine zweite Chance aufzutun, eine Perspektive zu eröffnen. Jesus setzt das Lebensschiff des Saulus auf den Grund, um ihn ins Rettungsboot zu holen. Oh, ich würde mich riesig freuen, wenn am nächsten Sonntag hier bei unserem Lob- und Dankgottesdienst einige erzählen könnten, wie Jesus ihr Lebensschiff auf Grund gesetzt hat, um sie ins Rettungsboot einzuladen. Wie das bei ihnen persönlich war, als sich Jesus ihnen in den Weg gestellt hat, sie umzingelt hat, sie nicht mehr an ihm vorbeigekommen sind und nur noch der eine Ausweg offen blieb. Jesus, dir gehört mein Leben. Nimm du's. Du hast mich erwischt, eingeholt. Ich liefere mich dir aus. Ich gebe mein Leben in die Hände des Stärksten. Ich würde mich freuen, wenn da im Laufe der Woche einige anrufen würden bei mir und sagen, ich möchte meine Geschichte erzählen. Stellvertretend für den Saulus möchte ich erzählen, wie es bei mir war. Nächsten Sonntag, tolle Gelegenheit. Es wird wohl niemand erzählen, wie er vom Pferd gestürzt ist. Aber es ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass Leute sagen und ihr Erlebnis berichten können, wie es bei ihnen war. Vielleicht vor einem Jahr, als Beat Apri bei der Evangelisation unter uns war. Und das ist auch meine Erwartung für Pro Christ nächstes Jahr. Nicht, dass Leute da vom Pferd fallen, sollen sie draufbleiben. Nein, sie sollen von Jesus ergriffen werden. Sie sollen merken, dass sie an Jesus gar nicht vorbeikommen können. Und vielleicht sind es vielleicht Leute aus ihrem persönlichen Bekanntenkreis. So der Saulus, next door to Ihnen, der mitkommt und der Jesus begegnet und dann den Kurs seines Lebens ändern muss, unter ganz neuer Flagge sein Leben führen wird. Vielleicht kann sie dieses Erlebnis von Saulus tatsächlich ermutigen, auch für die ganz schweren Brocken in ihrer Straße zu beten. Und auch mit diesen Leuten kann Jesus zu Rande kommen und sie eine ganze Gnade erleben lassen. Und die Menschen, auch ihre Nachbarn, können nur gewinnen dabei. Wer zu Jesus kommt, der kann nur gewinnen, wenn sie von Jesus umgedreht werden. Das werden immer Gewinner sein. Und sie persönlich können an den Vorbereitungen von Pro Christ beteiligt sein. Sie können mitwirken, dass sie ihre Vorstellungen einbringen, mit der Perspektive ihrer Nachbarn die Planung machen, mitgestalten, mitüberlegen, tragen sie sich draußen an der Stellwand ein, an einem Bereich, der ihnen persönlich am nächsten liegt. Es kann unsere gemeinsame Sache werden. Jesus auf der Suche nach Saulus. Es heißt zwar Pro Christ, aber es ist Pro Flühweg. Pro Waldeckstraße. Es sind ihre Leute. Pro Niedereggenen. Pro Apophöge sein. Und ich vergesse jetzt ein paar. Für diese Menschen ist Prochrist, weil Jesus für sie ist. Das macht Prochrist aus. Für Saulus ging es damals Schritt für Schritt weiter. Eins nach dem anderen. Der lag jetzt auf dem Boden, ja, und war auf fremde Hilfe angewiesen. Der kann ja nicht mal sehen. Das ist ein Schock für den. Hilflosigkeit zu erleben, der aktiv drauf und dran war, sein Leben zu machen, dem wird alles aus der Hand genommen. Das ist mehr als nur dieses physische Problem mit der Kraft seiner Augen, sondern er hat für das ganze Leben, für seine ganze Zukunft keine Perspektive mehr. Der sieht nur noch schwarz. Da gibt's nichts mehr, worauf er zugehen könnte. Das, was seine bisherigen Ziele war, wurde ausgelöscht. Aber Neues hat er noch nicht. Er sitzt so zwischen allen Stühlen, ja. Er weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Er hat überhaupt keinen Plan mehr. Wenn Menschen ein Leben mit Jesus beginnen, ist zunächst einmal immer alles auf den Kopf gestellt. Und völlig neu. Eine ganz neue Umgebung auf einmal. Ein ganz neues Denken. Ganz neue Werte, neue Perspektiven. Man kennt sich noch überhaupt nicht drin aus. Und das ist gut, wenn diese Menschen, die von Jesus umgedreht werden, so systematisch, liebevoll, einfühlsam begleitet werden, diese Schritte auch gehen zu lernen in dieser neuen Richtung. Bei der nächsten Predigt, in der Fortsetzung, also in 2 Wochen, beim Taufgottesdienst geht es dann weiter, da wird noch mehr davon die Rede sein, wie so eine Begleitung aussehen kann. Aber wir gucken mal die beiden Schritte an, die für Saulus noch relevant waren. Er hatte 2 Fragen gestellt an Jesus und diese beiden Fragen sind sehr, sehr gut formuliert. Und die sind typisch für Leute, die auf der Orientierung sind, auf diesem Weg weiterzukommen. Die eine Frage war, Herr, wer bist du? Und die zweite Frage war, Herr, was soll ich tun? Und diese beiden Fragen, das ist hochinteressant, die bleiben jetzt für das ganze weitere Leben als Christ bestehen. Herr, wer bist du? Und Herr, was soll ich tun? Es ist ein bleibendes Abenteuer in Christsein. Jesus immer wieder neu zu entdecken, neue Seiten zu erfahren und an diesen Seiten neu ins Staunen zu kommen. Das haben wir nie bis zum Ende erfasst. Und in den verschiedensten Lebenssituationen merken wir, wie Jesus uns immer wieder neu begegnet, eine neue Seite an sich zeigt. Gerade in unserer Anbetungszeit im Gottesdienst, in unserem Lobpreis, da werden immer wieder unterschiedlichste Eigenschaften Gottes erwähnt. Und wir werden eingeladen, diese Seiten Gottes zu entdecken und Jesus diesen Lobpreis entgegenzubringen. Wir haben einen einzigartigen Herrn. Wenn Sie vorher aufgepasst haben beim Lobpreis, da waren ja die unterschiedlichsten Eigenschaften von Jesus drin. Allein in dem Lied, unser König bist und bleibst nur du, voller Schönheit und Pracht, Herrlichkeit und Macht. Oder in dem anderen Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, Freund, denn König, Priester und Prophet. Alles Antworten auf die Frage, Herr, wer bist du eigentlich? Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich wahrnehmen. Deine Nähe auf eine sehr intensive und persönliche Weise spüren. Ich möchte, dass du mein Leben in die Hand nimmst, formst, gestaltest. Ich möchte, dass deine gute Art mehr und mehr auf mein Leben abfärbt, mein Leben prägt. Ich möchte dir ausgesetzt sein. Und die zweite Frage, die Saulus stellt, die erzählt er selber einige Jahre später der Bevölkerung Jerusalems. Herr, was soll ich tun? Bislang war es für Saulus nicht sehr schwierig, sein Leben zu führen. Er selber hatte ja die Richtung vorgegeben. Er wusste ja, wo es lang geht und wo er am besten mit klarkommen konnte. Er hatte vieles von seinem Mentor Gamaliel übernommen. Und dann in diesem einen Punkt, da hat er sich dann für eine andere Richtung entschieden und sich weit von seinem Mentor entfernt, aber eigene Wege entdeckt und gefunden. Das geht auch. Es war bislang ein Leben unter eigenem Kommando. Er hatte das Sagen. Sicher hat er viele Ratgeber gehabt und Anregungen sich geholt. Aber dieser Punkt verändert sich jetzt. Leute, die von Jesus umgedreht worden sind, holen sich Orientierung bei Jesus. Was soll ich tun, Jesus? Das ist ihre Frage nicht mehr. Wozu habe ich Lust? Wobei habe ich den größten Vorteil? Oder was verhilft mir zu größerem Ansehen? Die Frage heißt, Herr, was soll ich tun? Herr, Jesus, sag du mir's. Gegen meine Lust, gegen das Ansehen, gegen meinen Vorteil hin, wenn es sein soll. Aber der Fokus bleibt auf dich gerichtet. Diese Bekehrung stellt mein ganzes Leben auf ein neues Fundament und richtet mich an ihm aus. Und auf diesem Weg geht es nun Schritt für Schritt weiter, eins nach dem anderen. Dieses Fragen, Herr, was soll ich tun, bleibt als Grundhaltung für einen Christen bestehen. Vielleicht gibt es am nächsten Sonntag bei unserem Lob- und Dankgottesdienst einige praktische Anregungen, wenn Einzelne erzählen, was sie mit dieser Frage, Herr, was soll ich tun, ganz praktisch erlebt haben. Aber vielleicht stehen sie jetzt nun auch selber in dieser ganz konkreten Situation, in der sie sich von Jesus eingeholt fühlen. Vielleicht ist Jesus heute Morgen ihnen im Weg gestanden und sie merken, der lässt mich nicht mehr vorbei. Der hat mich erwischt. Der hat mich an meiner Station des Lebens am 28.09. eingeholt und ich kann ihm nicht mehr ausweichen. Und sie merken, es geht heute Morgen nur noch um sie und Jesus. Und diese Frage, Herr, wer bist du, ist für sie auf einmal eine sehr existenzielle Frage. Weil sie vor der Wahl stehen, altes Lebensfundament oder neues Lebensfundament. Lebensschiff in eigenem Kommando oder unter neuer Regie? Da sind sie herausgefordert, weitermachen wie bisher oder sich auf Jesus einzulassen. Alte Richtung oder neue Perspektive? Und dann können Sie jetzt in ein paar stillen Momenten, die ich Ihnen anbieten werde, ein paar Momente, wo keiner redet, wo keine Musik läuft, wo es wirklich richtig ruhig ist hier, einen Entschluss zu fassen, jetzt für sich Klarheit zu kriegen. Jesus, ich ergebe mich dir. Ich gebe mich im Duell geschlagen. Hier hast du mich. Jesus, verhafte mich, um mich frei zu machen. Ich möchte in dieser Gemeinschaft mit dir die Zukunft bestreiten. Es bleibt Ihr persönlicher Entschluss. Sie können dann gern mich im Anschluss, wenn ich hinten stehe, ansprechen und wir reden dann über die konkreten Punkte miteinander. Was nun als nächste Schritte kommen könnte für Sie ganz persönlich oder heute Nachmittag vor dem Gemeindemittagessen oder nach dem Gemeindemittagessen oder während des Essens oder was auch immer. Wir können einen ganz anderen Zeitpunkt ausmachen, der Ihnen gelegener kommt. Aber Sie sollen merken, ich kann Jesus nicht mehr ausweichen. Ich bin an diesem Punkt, wo es nur noch in eine Richtung weitergehen kann. Nehmen Sie diese Momente der Stille für sich ganz persönlich und formulieren ein eigenes Gebet Jesus gegenüber. Und dann schließe ich mit einem Gebet hier vorne die Predigt ab. Bitte schön, jeder für sich persönlich. Jesus Christus, wir stehen jetzt vor dir und sind herausgefordert, einen Entschluss zu fassen, wer du in unserem Leben sein sollst und wer wir in deinem Plan sein sollen. Und ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass jeder Einzelne heute Morgen an dir nicht vorbeikommt, sondern dass du dich als dieser Lebendige und Auferstandene, als der König der Könige, jedem Einzelnen als Lebensfundament zeigst. Jesus, unser Leben soll dir gehören, entweder zum ersten Mal so als Neuanfang, als Wunsch, oder zum wiederholten Mal, weil wir uns von dir entfernt haben und wieder das eigene Kommando gesucht. Jesus, wir möchten uns dir ausliefern, um dich immer wieder neu zu erkennen und zu staunen, wer du bist. Und immer wieder neu zu erfahren, was du mit uns machen möchtest. Wir möchten von dir gebraucht werden können, so wie du es vorhast. Jesus Christus, vielen Dank, dass du der Mächtigere bist und wir eine neue Perspektive bekommen, die in Ewigkeit trägt. Ich danke dir dafür, dass du uns jetzt auch Schritt für Schritt die nächsten Schritte lenkst, keinen überforderst, keinen manipulierst, sondern mit jedem persönlich weitergehst. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass wir auch als ganze Gemeinde diese Chance entdecken für die Menschen in unserem Umfeld. Und gib du uns die Menschen aufs Herz, denen du die Rettung anbietest. Und wenn es richtig harte Knochen wären, Jesus, zeig du uns, für wen es Zeit ist. Und lass uns für dich zur Verfügung stehen, auch für diese Menschen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.